Wobei es immer eine Grenzwertigkeit zwischen Beurteilen und Verurteilen ist. Gerade in Beziehungen von Menschen muss man sehr vorsichtig sein. Aber das Wort Gottes zeigt uns, wie Gott prophetisch mit seinen Propheten geht. Und nicht das, was im Alten Testament oder im Neuen steht zum prophetischen Wirken, sondern ich glaube, auch wenn die Stellung der Propheten im Alten Testament durchaus eine andere Autoritätsstellung war als im heutigen neutestamentlichen Kontext der Schrift, ist aber der gleiche Heilige Geist, der sie zu Propheten befähigt hat. Es ist immer noch der gleiche Gott, doch heute auch prophetisch geht und prophetisch wirkt. Also dürfen wir vom Worte Gottes her ausgehend ein Verständnis bekommen über die Vorgehensweise Gottes mit seinen Propheten. Und David sprach so von dem Reisedienst oder zumindest so, dann kann man ja nach Hamburg fahren und sich mal so den Prophet in Regress nehmen. Ich bin ja ganz entspannt. Als ich anfing, in das Prophetische von Gott hineingekommen zu werden, hatte ich auch Vorstellungen. Ich war über 40 Jahre meines Glaubenslebens im positiven Sinne ein Gemeindekonsument. Ich habe an Gottesdiensten teilgenommen. Viele Predigten gehört. Aber mir ist später dann erst aufgefallen, als ich in das Prophetische hineinkam, wie wenig über das Prophetische gesprochen und gelehrt wird. Durchaus ist es gut und richtig, Gaben des Geistes, auch der Prophetie und der Heilung zu haben. Aber man muss auch sagen, wieso ist es so, wie wir es haben? Sonst kommt es zur Enttäuschung. Nicht alle lassen sich auf die Prophetie und Heilung so ein, wie Gott es von seinen Worten herausfordert, dass wir es haben sollen. Wir hätten alles da, wenn wir entsprechend eine Haltung einnehmen, wo wir sagen, wir können nicht alles erklären, vielleicht im Augenblick nicht alles verstehen, aber wir müssen offen sein für die Gaben des Geistes. Vielleicht wird so mancher unter euch schon mal gedacht haben, wie schön einfach wäre doch alles, wenn wir die Propheten des Alten Testaments zumindest in der geistlichen Autorität da hätten. Ein Elia, ein Elisa, ein Jesaja, ein Samuel, ein Mose und so weiter. Mose war der größte Prophet, sagt die Schrift im 5. Mose, der je gefunden war. Ein großer Mann Gottes, aber ihr wisst, er kam nicht in das verheißene Land, obwohl er in eine Verheißung hatte, hineinzukommen, weil er auf den Weg zur Verheißung nicht tat, in allen Dingen, was Gott von ihm wollte, und er kam nicht hinein. So viel dazu. Immer wenn du deinen Blick hast auf große Männer und Frauen Gottes, denk dran, sie kochen auch nur alle mit Wasser. Sie haben eine unterschiedliche Berufung, aber sie denken dennoch ein Auf und Ab, wie du auch. Und jetzt möchte ich heute Morgen euch nahe bringen, einen Propheten, der die doppelte Salbung des Elia hatte. Das ist der Elisa. Und jetzt lernst du Folgendes gleich am Anfang. Als Elia sagte, was soll ich dir tun? Da sagte er, gib mir die doppelte Salbung. Ich sage immer, es gibt eine falsche Bescheidenheit. Aber es gibt einen gesunden Egoismus. Egoismus wird immer so negativ dargestellt. Es gibt auch einen gesunden Egoismus. Wenn Gott zu dir sagt, ey, was möchtest du, dass ich dir tun soll, dann lange richtig zu. Sei nicht so bescheiden. Es ist für alle genug da. Du brauchst nicht das Gefühl haben, wenn du so richtig in die Küste Gottes greifst, dass für den Nächsten neben dir nicht genügend da ist. Der hat genug da. Elia hatte kein Problem. Elisa. Aber er hatte nur die doppelte Salbung. Und wenn er mehr verlangt hätte, hätte er auch mehr bekommen. Du musst ein Verlangen haben nach einem mehr von Gott, dann wirst du mehr haben. So laufen die Dinge Gottes. Aber immerhin, die doppelte Salbung eines Elia, das ist schon ein gewaltiges Zeug. Und jetzt ist dieser Mann ein Prophet des Herrn. Ich glaube an die vollkommene prophetische Input des Heiligen Geistes. Ich stehe auch für eine Überzeugung im Lehrbereich. Und jeder steht und fällt seinem Gott zunächst. Und ich kann nur die Dinge äußern, die ich auch verantworten kann in meinem Herzen. Ich glaube an den prophetischen Input des Heiligen Geistes. Eine Berufung des Heiligen Geistes wird ausgesprochen. Und dann lernst du in dieser Berufung zu gehen und zu reifen und zu wachsen. Und da sind die Aussagen des Prophetischen, sage ich jetzt mal, am Anfang doch so, dass du niemanden so herausfordernd bist, ja? Man kann es hören, man kann es sagen. Und irgendwann reifen die Dinge und dann bist du gewagter, aber nicht selbstsicher, sondern du lernst Gott zu hören, ihn zu verstehen und wie er weiß, mit dir umzugehen. Und dann sprichst du. So funktionieren die Dinge Gottes. Und im 2. Könige 6, Vers 8 heißt es, der König von Syrien führte Krieg gegen Israel. Er beriet sich mit seinen Truppführern und entschied, an welcher Stelle sie sich für einen Überraschungsangriff bereithalten wollten. Da schickte Elisa, der Mann Gottes, einen Boten zum König von Israel, nannte ihn im Ort und warnte ihn. Mach einen Bogen um die Stelle, denn dort wollen sie dich angreifen. Darauf ließ der König von Israel die Gegend, vor der ihn der Prophet gewarnt hatte, gut auskundschaften und war dort besonders vorsichtig. So ging es nicht nur ein- oder zweimal, sondern noch öfter. Den König von Syrien beunruhigte die Sache. Er ließ seine Truppenführer zusammenrufen und sagte, einer von den Unseren verrät uns an den König von Israel. Könnt ihr mir sagen, wie er es ist? Er sagt, in meinem Gefolge, derer, die mit mir Entscheidungen treffen, muss ein Spion sein. Und jetzt kommt eine Antwort derer, die genau noch wussten, was sind Propheten? Und wie arbeiten Propheten? Und wir werden Propheten von Gott geführt. Nein, nein, mein Herr und König, antwortete einer von den Truppführern. Der Prophet Elisa ist schuld. Seht ihr, ich sag immer, nicht nur bei Elisa war es so, auch bei Samuel, als er ging zu Isai, auf den Weg dort von Gott gesandt wurde, um einen Nachfolger für Saul zu salben, nämlich den David. Da sagten die Ältesten der Stadt, dein Kommen bedeutet doch nichts Schlimmes. Ich sag immer, die Haltung hat sich die Menschen von damals unterscheidet sich nicht allzu groß von heute. Glaubt mir das. Man muss nur genau in die Schrift hineingucken. Viele sagen sich, wenn die Propheten kommen, kann es nur schlimm aussehen oder schlimm ausgehen. So sind die Dinge. Und hier sagt er, nein, der Prophet Elisa ist schuld. Er meldet dem König von Israel sogar, was du deinem Schlafzimmer sagst. Das ist doch der Prophet des Herrn. So stellen wir uns das vor. Ein Prophet stellt doch keine herausfordernden Fragen, mit der man weggeschickt wird, sondern der Prophet setzt ein Ausrufezeichen. Er sagt nicht nur, was dich gerade dich beschäftigt, sondern er gibt dir auch die Antwort. Das erwartest du doch von deinem Propheten. Jetzt könnten wir an dieser Stelle aufhören und sagen, wunderbar, die Dinge sind klar und eindeutig. Jetzt gehen wir rein in das Prophetische. Aber das wäre zu einfach. Prophetie ist für alle Beteiligten eine Herausforderung. Derer, die im Prophetischen gehen und derer, die mit dem Prophetischen zu tun bekommen. Das ist in der Natur der Sache. Das gehört zur Prophetie dazu. Denn dieser Prophet Elisa war im Reisedienst. Und wenn ich jetzt zum 2. Könige 4, was der eigentliche Text ist für diesen Morgen, gehe, dann liegt das nicht, heißt es nicht folgendermaßen, weil es in 2. Könige 4 dieses Ereignis steht und wir hören gerade von 2. Könige 6, dass sozusagen der Prophet Elisa so eine Entwicklung gemacht hat, so einen besseren, stärkeren, ausgeprägteren prophetischen Profil. Er war fertiger Prophet, als er den Mantel des Elia übernahm. Hundertprozentig. Aber was wir lernen aus der Schrift, und das ist ganz wichtig, damit wir die Dinge auch verstehen, wie sie uns heute geboten und von Gott her gegeben werden. So wie die Propheten des Herrn inspiriert sind, so nur können sie prophetisch gehen. Und dieser Elisa war im Reisedienst. Und jetzt hat Gott mit ihm eine prophetische Absicht. Es heißt in 2. Könige 4, ab Vers 8, eines Tages kam Elisa durch das Dorf Schumen. Dort wurde eine wohlhabende Frau, die ihn zum Essen einlud. Jedes Mal, wenn er später dort vorbeikam, kehrte er bei ihr zum Essen ein. Einmal sagte die Frau zu ihrem Mann, du erinnerst dich doch an den Gast, der immer bei uns einkehrt, wenn er vorbeikommt. Ich weiß, er ist ein heiliger Mann, der Gott dient und ihm ganz nahe steht. Wir sollten auf dem flachen Dach ein kleines Zimmer für ihn bauen, es gut ausstatten mit Bett und Tisch, Stuhl und Leuchter. Wenn er uns besucht, kann er sich dorthin zurückziehen. So machten sie es. Elisa war im Reisedienst beständig unterwegs und kam an verschiedenen Orten. Und jetzt hatte er hier einen Platz, wo er des Öfteren war. Und ich sage dir, wenn du im Reisedienst bist, dann kannst du so und solches erleben, ja? Und was taten die beiden? Sie sagten, in den Möglichkeiten, die wir haben, dienen wir Gott. Wenn du einen Mann Gottes aufnimmst, in der Weise ihm dienst, wie es dir möglich gegeben ist, zu geben, nicht wie ein anderer das machen kann. Du musst dich einen anderen kopieren und die Möglichkeiten tun, die du nicht hast, sondern die Möglichkeiten, die du hast, ehrst du Gott. Und sie sagten, womit wir Gott ehren können, ist das, dass wir etwas einrichten für diesen Propheten, damit er sich ein Stück weit erholen und ausruhen kann. Und das taten sie. Egal, was dir gegeben ist, das gibst du in dem Maße, wie du Möglichkeiten hast zu geben. Und Gott wird das belohnen und ehren und anerkennen. Versuche nicht, Dinge noch zu machen, die du nicht hast und auch nicht machen sollst, sondern du gibst und investierst dich in das Reich Gottes, in die Gemeinde, in den Nächsten, wie dir geschenkt ist. Und das machten sie beiden. Und jetzt kommt dieser Prophet, hör zu, des Öfteren bei ihnen war er im Hause zu Gast. Aber es geschah nichts Prophetisches. Manche kommen in einen Gottesdienst der Heilung und der Prophetie und sie kommen einmal und erleben nicht ihr prophetisches Wort und erfahren nicht ihre Heilung, dann gehen sie nicht dort wieder hin und sagen, ich habe genug, das war es wohl nicht, das passiert nicht. Das ist ein Fehler. Es gibt Augenblicke der Entscheidungen Gottes, die uns nicht vollständig uns erschließen. Und warum jemand ein prophetisches Wort bekommt, der in einen Gottesdienst kommt, obwohl er nur mal interessiert ist, aber weil der kein Verlangen hat, er bekommt ein Wort. Aber jemand, der sagt, ich benötige ein Wort, bekommt kein Wort, entzieht sich des Öfteren der Einsicht und der Erkenntnis. Genauso ist es mit der Heilung. Ich werde nachher für Kranke und mit Kranken beten. Das ist ein zweiter Teil meiner Berufung, meines Dienstes. Ich mache auch keine Anklagen, keine Herausforderungen, muss mir glauben und was weiß ich. Zu viele richten Schaden an. In meiner Schrift steht, betet mit den Kranken. Da steht aber nicht, nur wenn Gewissheit besteht, dass sie anschließend alle gesund werden. Das steht da nicht. In meinem neutestamentlichen Wort steht auch nicht, prophezei nur, wenn Sicherheit besteht, dass die Prophetien sich auch so erfüllen werden, wie sie gesprochen wurden. Steht in meiner Bibel nicht. Da steht prophezeit. Wir müssen zurück zum Wort. Und das ist Auftrag. Und deswegen fordere ich immer heraus und sage, wenn du einen Augenblick nicht das gleich erlebst, was du erfahren möchtest, heißt es nicht, dass Gott nicht reagieren wird. Manche Dinge sind auf dem Weg. Warum kommt Gott? Und warum begegnete er Mose nach 40 Jahren der Wüste? Warum nicht nach 40 Stunden, nicht nach 40 Tagen, nicht nach 40 und so weiter? Warum kam er ihm nach 40 Jahren und sagte, jetzt bist du mein Mann, den ich berufen will? Weil er aus Gottes Sicht nach 40 Jahren reif war, diesen Auftrag annehmen zu können und zu gehen. Wir müssen begreifen, dass es Augenblicke Gottes gibt, die wir nicht immer nachvollziehbar erklären können. Und dann spricht er und dann berührt er dich. Aber du darfst nicht enttäuscht sein, wenn es nicht so gleich geschieht, wie du es in einer Versammlung in einem Augenblick machst. Und dieser Prophet war des Öfteren in diesem Hause zu Gast. Und es geschah nichts Prophetisches. Warum nicht? Weil es aus Gottes Sicht noch nicht dran war. Und jetzt beginnt Gott in seiner Absicht mit dem Propheten zu wirken. Als Elisa wieder einmal nach Schumen kam, ging er in sein Zimmer hinauf, um sich auszuruhen. Danach befahl er seinen Diener Gehasi, die Frau heraufzubitten. Sie kam und blieb draußen vor der Tür des Zimmers stehen. Was passiert jetzt? Nicht, weil der Prophet sagt, wenn ich denn schon mal da bin, muss ich ja auch was hinterlassen. Sondern der Geist der Prophetie begann mit dem Propheten Elisa zu wirken. Und er sagte, jetzt ist es Zeit, dass die Dinge Gottes geschehen, wie er sie in Absicht hat. Und deswegen reagierte der Prophet. Aber nicht, weil er sagte, ich muss den Erwartungen von Menschen erfüllen. Jeremia schreibt, falsche Propheten sind die, die Erwartungen von Menschen erfüllen. Leider Gottes. Und wenn ich heute von prophetisch rede, von Propheten dergleichen, meine ich nicht Persönlichkeiten, die daherkommen und sagen, Gott hat ihnen gezeigt und hat nie zu ihnen geredet. Auch das sagt die Schrift. Wir müssen hinein in die Bibel. Wir haben sowohl das eine wie auch das andere. Das schließt das eine ja nicht aus. Es gibt Dinge, die Menschen, die behaupten, Gott würde zu ihnen reden, aber er redet nie zu ihnen. Und es hört sich auch erstmal alles gut an. Aber er hat nie geredet. Von denen rede ich nicht. Sondern ich rede von denen, die wirklich in prophetischer Verantwortung zunächst vor Gott gehen. Und wissen, sie haben Gott gehorsam zu reagieren. Und dann zu reden, wenn er redet, aber nicht um Menschen zu gefallen. Das sind falsche Propheten, die darauf aus sind, so zu reden, dass Menschen sagen, oh, hast du toll. Das ist der größte Fehler, der passiert. Und deswegen kommt auch die Enttäuschung. Es hört sich gut an, aber Gott hat nicht wirklich geredet. Und so sehen die Dinge. Und deswegen sagt der Prophet an diesem Platz nicht, ich tue was Gutes, weil mir Gutes widerfahren ist, sondern er sagt, ich rede, wie Gott mir aufträgt zu reden. Und deswegen geschah noch nichts. Und er ruhte sich aus. Ich finde diese Stellen so gut. Du kannst dienen im Reiche Gottes und gehen im Reiche Gottes. Aber es gibt Zeiten der Regeneration. Manche sind körperlich krank, weil sie die Gesetzmäßigkeiten des Körpers und der physischen Unterwerfung nicht verstehen. Du musst auch mal Zeiten der Ruhe und der Entspannung nehmen. Und dann bist du wieder stark genug. Selbst Jesus zog sich zurück und ruhte sich aus. Und er hatte viel zu tun in 3,5 Jahren. Wir müssen vernünftig miteinander umgehen, auch mit uns selber. Und jetzt heißt es, danach befahl er seinen Diener Gehasi, die Frau heraufzubitten. Sie kam und blieb draußen vor der Tür des Zimmers stehen. Elisa ließ ihr durch seinen Diener sagen, du hast dir so viel Mühe um uns gemacht, kann ich etwas für dich tun? Soll ich mich beim König oder bei seinen Heerführer für dich verwenden? Aber sie ließ ihm sagen, ich wohne doch hier mitten unter meiner Sippe, ich brauche keine Hilfe. Na, da kannst du doch einpacken, als Diener des Herrn. Soll der Herr dir was geben und du sagst, ich bin rundum zufrieden? Ja, dann war das vielleicht nur ein Spiel der Seele. Vielleicht ist es gar nicht dran. Vielleicht entspannt man sich und sagt, okay, dann habe ich mal gemeint, Gott hatte geredet, er hat nicht geredet. Aber was passiert? Elisa hört nicht auf, im Willen Gottes zu reagieren. Die Erstreaktion sagt noch nichts darüber aus und Gott gibt nicht auf. Gott redet nicht nur zu denen, die sagen, ich jage nach einem Wort, sondern Gott weiß, wie er dir begegnen muss und er lässt dich los. Er geht dir nach. Deswegen bekommen manche auch 2-3 Mal ein prophetisches Wort und fragst, wieso bekommt er 2-3 Mal? Weil Gott sagt, beim ersten Mal hat er noch nicht richtig hinhören wollen. So laufen die Dinge. Und er sagt, hier ist was, was Gott tun will. Aber verstehe Folgendes, das war der Prophet Elisa mit der doppelten Salbung. Aber er musste was gehen? In den Entscheidungen der Erkenntnis Gottes. Er kam nicht in das Haus, und jetzt kommen die Stellen nämlich, und er kannte sofort, was los war. Warum nicht? Weil Gott es ihm nicht offenbart hat. Nur das, was Gott offenbart, kann ein Prophet verlautbaren lassen. Und nur da, wo Gott eine Offenbarung zeigt, kann er auch hineinsehen. Ich sage immer folgendermaßen, damit du das prophetische Gehen verstehst. Viele glauben, wenn sie einem Propheten des Herrn begegnen, dann ist das, was du in deiner Vergangenheit schon nach Golgatha gebracht hast, holt er wieder hervor, weil er sieht ja alles, ja? Und im Augenblick, wie es dich bewegt, sowieso in deine Zukunft, da macht er den großen Wurf. Wenn wir miteinander kommunizieren und uns begegnen, gibt es einen natürlichen Vorhang, nenne ich das mal, der uns voneinander nicht hineinschauen lässt in das Leben eines anderen, wenn er sich nicht total outet. Dann sind wir miteinander verborgen. So. Und so ist das auch im Übergeistlichen, im Geistlichen zu verstehen. Wenn das jetzt hier eine Bühne wäre mit einem Vorhang und der Vorhang ist verschlossen und du weißt, da wird ein Theaterstück vorbereitet, dann hörst du Klipper, Klapper oder was auch immer das vor, was läuft. Und dann, weil das halt mal so sich ergibt, dann kommt einer gegen den Vorhang, vielleicht erinnerst du dich noch an die Zeiten, wo du mal so als Kind und so weiter im Theater warst, dann öffnet sich für einen kleinen Spalt der Vorhang, weil jemand den, und dann siehst du so einen kleinen Teil der Requisiten, die da stehen. Aber du siehst nicht das Ganze. Und du weißt auch die Zusammenhänge nicht. Schluss. Und dann erschließt sich der Vorhang wieder. Und so ist das, wenn Gott prophetisch Offenbarung schenkt. Er offenbart nur ein Stück des Teiles dessen, was ihm wichtig ist zu offenbaren. Aber nicht, weil der Prophet wissend gemacht werden muss, damit er was weiß, sondern damit die Person erkennt, wie Gott dieser Person, dem es gilt, nahesteht. Und er öffnet nur immer einen Spalt breit dessen, was er sagen und zeigen will. Und mehr sieht ein Prophet des Herrn nicht. Er sieht nie das ganze Panorama. Das überschaut nur Gott und nicht der Prophet. Propheten des Herrn sind nicht allwissend, sondern sie werden nur gelegentlich wissend gemacht. Nur Gott ist allwissend. Das sind die Unterschiede, die du verstehen musst. Und jetzt ist er dort. Und jetzt sagt die Frau, ich brauche nichts. Das sagt, aber Elisa lässt nicht locker. Warum nicht? Weil er die Stimme seines Gottes kannte. Und weil er wusste, jetzt will Gott was beginnen. Auch wenn die Reaktion der Frau eine andere ist, als man meinen könnte, wenn Gott spricht. Dort heißt es, Elisa ließ ihr durch seinen Diener sagen, du hast dir so viel Mühe um uns gemacht, kann ich etwas für dich tun? Vers 14. Elisa fragte Gehasi, was könnten wir sonst für sie tun? Und er antwortete, es gebe schon etwas, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist schon alt. Na sagt mal, kann doch nicht wahr sein. Du bist der Prophet des Herrn, du kommst in ein Haus, da musst du doch wissen, wie die Familiensituation ist. Du musst doch die Umstände kennen. Warum fragt er Gehasi? Gehasi steht für das Fleisch. Gehasi war kein gesalbter Mann Gottes. Gehasi ist eine Tragödie. Du kannst in der Nähe Gottes sein und dennoch nicht dabei sein. Menschen können Gottesdienste besuchen und sie sind so fern von Gott wie nur irgendwas. Allein da zu sein, sagt nichts, sondern das Herz muss mitgehen. Und Gehasi wusste Bescheid. Ich will mal sehen, wie ihr im Hessischen hier kulturell gebildet seid. Im Norddeutschen erwarte ich das. Es gibt so ein Theater, Unsorg-Theaterstück. Das heißt Tratsch im Treppenhaus. Ich gebe ja zu, das ist von 62. Da gibt es eine, die sich ständig im Treppenhaus aufhält und genau weiß, was im Haus los ist. Sie horcht und hört, die anderen wissen noch gar nicht, was sie machen, aber die kann schon sagen, was los ist. Und so einer war Gehasi. Während sich der Prophet ausruhte in der Gegenwart Gottes, war der am Küchentisch und sagte, was gibt's hier neu für Dorftratsch, was ist los und so weiter. Deswegen wusste er Bescheid. Und deswegen konnte er dem Propheten das sagen. Warum? Weil der Prophet sagt, mich interessiert gar nicht, was ist im Natürlichen, sondern ich will im Übernatürlichen gehen und hören. Und ich warte auf Gottes Reden. Deswegen wusste Gehasi Bescheid. Und deswegen konnte er das dem Propheten sagen. Merkst du, wie die Dinge sind? Manchmal geschehen Dinge in unserem Leben. Und wir warten auf den Flügelschlag des Engels oder das übernatürliche Spüren Gottes. Manche Dinge im Leben, die uns natürlich begegnen, können auch ein Reden Gottes sein. Vielleicht bist du in Situationen, die herausfordernd sind. Und du hältst es nicht für möglich, dass Gott diesen Weg gewählt hat, zu dir zu reden. Frag ihn doch, wieso bin ich in einer Lage, wie ich sie gerade empfinde und warum ich drin bin. Herr, was willst du mich auf diesem natürlichen Wege sagen? Gottes Reden ist vielfältig und vielschichtig. Du musst nicht eine übernatürliche Wolke Gottes spüren, sondern Gott sagt, hey, die Situation ist ein Reden und ist mein Reden. Wir müssen offen sein für die Kommunikation Gottes, die Dinge hinter zu hinterfragen und sagen, Herr, was ist hier? Und er wusste, der Elisa. Ich nehme die Möglichkeit wahr und deswegen fragte er seinen Gehasi. Und der Gehasi wusste Bescheid, weil er im natürlichen Wege zuhörte. Und jetzt kommt, geht es weiter. Ruf sie herein, sagte Elisa. Sie kam und blieb in der Tür stehen. Und Elisa sagte zu ihr, im nächsten Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn auf den Arm wiegen. Auf deinen Arm wiegen. Na, das ist doch eine Verheißung, oder? Da muss doch ein Jubel aufkommen und sagen, wunderbar, ich spüre schon das Mutterherz schlagen in mir. Hier ist eine Verheißung Gottes. Und es gibt eine Reaktion dieser Frau. Und das ist für Gott kein Problem. Wisst ihr, was das Schöne an Gott ist? Wenn wir manchmal nicht wissen untereinander, wie die Reaktion des anderen sein kann, weiß Gott ganz genau, wie deine Reaktion auf sein Reden sein wird. Und er redet dennoch. Weil er Gott ist. Weil er dein Bestes will. Und ich sag dir, du darfst in aller Freiheit, manche kommen und her, und leider Gottes, Stimmen erzeugen Stimmungen. Das muss man einfach sagen. Es gibt Stimmen für die Gabe der Prophetie, aber es gibt auch genügend Stimmen gegen die Prophetie. Und Entscheidung darüber, worauf du dich einlassen willst, triffst du nicht Gott. Gott redet, weil er das Beste in deinem Leben in Absicht hat. Und selbst da, wo du im Augenblick des Zuhörens der Prophetie sagst, das kann ich mir nicht vorstellen. Das halte ich für unmöglich. Wenn der Prophet wüsste, mit wem er es zu tun hat, der würde er so nicht prophezeien. Dann sage ich, wunderbar, da ist Gott wirklich drin. Es kommt nicht darauf an, was du für möglich hältst, sondern was du an den Möglichkeiten Gottes siehst. Das ist der gewaltige Unterschied. Sollte Gott etwas unmöglich sein, das ist schon ein ganz anderer Bibeltext, den ich den Menschen nahe bringe, gerade im Bereich der Prophetie. Dort eine Prophetie zu hören, wo du sowieso schon einen Schluss in deinem Leben getroffen hast, brauchst du keine Prophetie für. Dann ist die Sache sowieso gelaufen. Sondern da, wo Gott sagt, deine Situation ist folgende. Aber ich bin in der Lage, mit dir zusammen eine Veränderung zu bringen. Das macht die entscheidende Herausforderung. Und jetzt sagt die Frau eine Reaktion. Und du darfst in aller Freiheit. Manche sagen, wo bleibt die Rechenschaft sich der Propheten? Ihr Propheten habt das ja einfach. Ihr kommt umher, prophezeit den Leuten etwas. Und wir als Gemeinde und derer, die in Verantwortung stehen, müssen die Leute auffangen, mitnehmen und mit denen arbeiten. Dann sage ich, das ist biblisch. Aufgabe des Propheten ist nicht, eine Prophetie in das Leben zu bringen, sondern in das Leben zu sprechen. Dann sage ich, mal, schau doch in die Bibel. Du wirst bei Elia, Elisa, Jesaja, wie sie alle da sind, Jeremia und so weiter, Nathan. Du wirst nichts anderes finden, als du heute vorfindest. Und jetzt gibt es die Reaktion der Frau. Und die lautet, ach Herr, du Mann Gottes, erwider sie, mach mir doch keine falschen Hoffnungen. Ja, das ist doch schlecht. Unglaube am Anfang einer Verheißung Gottes, da kann doch nichts draus werden, oder? Manche kommen und sagen, du musst Glauben haben. Dann kann, ach komm, hör auf. Wir brauchen Glauben von ihm. So funktionieren die Dinge. Du musst nichts erzeugen. Ich stehe heute Morgen nicht hier bei euch, weil ich in meinem Glaubensleben alles richtig gemacht habe. Weil ich alles gewusst habe, wie es zu tun ist und es auch getan habe. Ich bin ein Mann der Gnade und der Hoffnung und der Wiederherstellung. Wenn du etwas hören willst von reiß dich zusammen, heilige dich, dann musst du einen anderen Sprecher haben. Ich stehe heute Morgen hier, weil ich erlebt habe die Gnade der Wiederherstellung Gottes. Ich bin im Alter von 7 Jahren durch die Bekehrung meiner Mutter in Husum gläubig geworden oder im Glauben rangeführt worden. Da war Reinhard Bonke noch Pastor. Also ihr wisst schon, was ich oder welchen Kaliber ich zugehört habe. Und ich habe, hör zu, alles gewusst. Für mich gab es keinen Zweifel, könnte Gott, das Wort Gottes wahr sein, könnte vielleicht in anderen Religionen auch ein Stück Wahrheit drinne sein oder wie auch immer. Ich hatte nie einen inneren Zweifel, auch keine pubertäre Herausforderung, können andere Religionen auch irgendwie einen Weg zu Gott sein? Für mich war immer das Wort Gottes wahrhaftig und klar und nur Jesus Christus der Weg zum Vater, sonst gab es nichts. Aber ich habe 3 Jahre meines Lebens nicht bibelgemäß gelebt und du kannst dafür einsetzen, was du willst. Und ich wusste, dass man beten kann. Und ich wusste, wie man betet. Aber es gab einen dunklen Moment meines Lebens. Da konnte ich nicht beten. Und was ich jetzt sage, hören so viele nicht gerne. Aber ich kann nicht anders als das sagen, was ich erlebt habe. Und wo ich sage, Leute, seid entspannt. Setzt keinen Druck. Gottes Gnade müssen wir wieder in den Mittelpunkt stehen. Wir leben an der Gnadenzeit und nicht an der Gerichtszeit. Auch wenn viele ganz andere da ihre Persönlichkeit hinein will. Manche mit solchen Dingen Probleme haben, das ist ihre Problem. Ich verkündige Gnade und Wiederherstellung. Und ich wusste, dass man beten kann, aber ich konnte nicht beten, weil meine Seele in einer tiefen Dunkelheit gefangen war. Und in einem Bruchteil einer Sekunde, als ich mein Leben ein Ende setzen wollte, streckte Gott seine Hand aus. Und es wurde Licht in meinem Innern. Deswegen glaube ich, dass Gott Möglichkeiten hat, die wir nicht erahnen können. Und ich habe keinen Gottesdienst besucht. Ich habe nicht die Bibel gelesen. Ich war nicht getauft. Ich habe nicht gebetet und ich habe nicht heilig gelebt. Und dennoch hat Gott seine Hand ausgestreckt. Ich kann nur Gnade verkünden und Wiederherstellung. Und jetzt sagt diese Frau, mache mir keine falschen Hoffnungen. Und jetzt kommt Vers 17. Die Frau wurde tatsächlich schwanger und ein Jahr später gebar sie einen Sohn genau um die Zeit, die Elisa genannt hatte. Das ist doch wunderbar. Ist doch klar, wenn der Prophet spricht, müssen die Dinge doch ins Leben kommen, wie er gesprochen hat. Nein, muss nicht. Prophetie liegt im Bereich des Möglichen, aber nicht des Unausweichlichen. Du musst Folgendes verstehen. Eine Prophetie wird gesprochen. Und die Entscheidung darüber, ob die Prophetie in Erfüllung kommt, liegt zwischen dir und Gott und hat nichts mehr mit den Propheten zu tun. Manche sagen, und ich habe das Thema falsche Propheten, ist ein anderes, ganz anderes Thema. Und ich belege dir, was wirklich falsche Propheten sind. Seit über 10 Jahren ist das Seminarthema. Und alle, die es gehört haben, gesagt, wow, so haben wir es noch nie verstanden und noch nie gesehen. Eine erfüllende und nicht erfüllende Prophetie sagt nichts darüber aus, ob du auf einen falschen und richtigen Propheten getroffen bist. Das ist falsch. Lass dich plakativ nicht von denen, die aus gewissen Kreisen, biblischen Kreisen, plakativ mit 5. Mose daherkommen und sagen, hab ein Prophet gesprochen und so weiter. Wäre auch viel zu einfach. Die Dinge stehen anders. Prophetie ist ein Angebot Gottes hin zu den Herzen von Menschen. Und darüber befindest du alleine, ob sie in die Realität kommt oder nicht in die Realität. Prophetie vergleiche ich mit einer Wortverkündigung. Du weißt dich in einem Teile der Predigt herausgefordert, darüber mit Gott zu arbeiten, dass sich die Dinge der Verkündigung, der Auslegung deinem Leben realisiert, weil Gott, der Heilige Geist, zu dir gesprochen hat. Das kannst du machen, kannst aber auch sein lassen. Und so ist das mit einer Prophetie. Propheten des Herrn, selbst im Alten Testament war es so, blieb immer ein Bereich der Eventualität. Selbst Gott hat gesagt, ich habe prophezeit, Gutes tun zu wollen. Aber weil das Volk sich abwendet, wird von dem Guten nichts eintreten. Aber ich habe Gericht prophezeit. Aber weil das Volk sich abgewendet hat von dem falschen Wege, lasse ich von dem Angekündigten nichts kommen. Steht in Jeremia 18. Lies in die Bibel. Manche haben Angst und sagen, ja, da kommt jemand daher und redet prophetisch im Leben von Menschen. Dann sind sie doch versklavt, verkettet, dann sind sie doch hinein in einem Korsett. Das ist biblisch falsch. Es ist ein Angebot. Darüber befindest du mit Gott in Beziehung. Und das macht manchmal die Sache so herausfordernd, so schwer. Warum kommen Prophetien in die Realität? Und warum sind sie manchmal gesprochen und sie kommen nicht? Weil auf dem Weg zur Erfüllung der Prophetie Entscheidungen getroffen werden. Auch von Gemeinden und Bewegungen. Glaub mir, was ich sage. Kann Gott sagen, ich kann mein Wort so nicht mehr segnen. Aber jetzt kommt der Punkt, wo wir das Herz Gottes verstehen müssen. Gott redet auch dann prophetisch, wenn er ganz genau weiß, du wirst das prophetische Wort nicht in die Erfüllung bringen. Weil Gott das Beste will. Weil er dir helfen will. Weil er dir den Wert, den du in Christus hast, nahe bringen will durch das prophetische Wort. Er redet, aber überlässt die Entscheidung dir, wie du darüber befindest. Propheten des Herrn sind nicht dazu da, dir eine Direktive zu geben. Propheten des Herrn sind nicht da, selbst im Alten Testament war das so, die Entscheidung abzunehmen oder dir Verantwortung abzunehmen oder für dich Entscheidungen zu treffen oder dir in irgendeiner Weise dirigistisch einen Weg vorzuzeichnen. Sondern Propheten sind des Herrn sind da, dir ein Angebot Gottes zu unterbreiten. Nicht mehr und nicht weniger. Wie andere Dienste es auch tun. Der Seelsorge, der Lehre, der sonstigen Dinge. Es ist eine Entscheidung vorgelegt. Und so ist es auch mit der Prophetie. Deswegen verstehe ich die Stimmen derer nicht. Die Ängste schüren im Reiche Gottes. Für den Teufel draußen habe ich gar keine Zeit. Ich mache mir viel mehr Sorgen im Reiche Gottes. Was dort für Stimmen und Stimmungen erzeugt werden gegen das prophetische Wort. Obwohl 1. Korinther uns ganz was anderes sagt. Wie wichtig das prophetische Wort aus der Sicht Gottes ist. 1. Thessalonicher 19 sagt, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Die prophetische Rede verachtet nicht, prüft alles und das Gute behaltet. Da sage ich als Pfingstler, der ich bin, dort wo die prophetische Rede nicht lebt, wird das Heilige Geist unterdrückt. Nur in Verbindung mit der prophetischen Rede, sagt Gott, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Nicht, wenn du nicht lehrst, wenn du nicht evangelisierst, wenn du nicht missionierst, wenn du nicht predigst, etc. Sondern immer in Verbindung mit dem prophetischen Wort. Und warum heißt es, prüft alles und das Gute behaltet? Das will ich dir sagen. Mach es jetzt ganz schnell. Gott hat sich vorbehalten, durch menschliche Kanäle und Gefäße zu arbeiten. Und er hat es so gestaltet, dass es keinen hundertprozentigen Dienstgabenträger und Dienstgabenträgerin gibt. Nicht, weil die nicht in der Salbung gehen, nicht, weil die dem Herrn nicht nahe genug sind, sondern weil Gott weiß, in dem Moment, wo du auf jemanden triffst, dessen prophetisches Wort zu 100% jedes Mal in Erfüllung geht, oder auf jemanden triffst, der im Heilungsdienst steht, und jeder, ich rede von jedem, ich rede nicht von dem, wie es mal geschieht, jeder, der für den im Heilungsdienst stehender betet, wird gesund, dann wird dein Augenmerk nicht mehr am Ende auf Jesus gerichtet, sondern auf den Menschen. Und deswegen bleiben Dienste unvollkommen. Aber nicht, weil die Persönlichkeiten nicht in Beziehung zum Herrn stehen, sondern weil Gott sagt, ich mache es so. Nur Kanäle und Gefäße. So laufen die Dinge. Deswegen haben wir die Dinge. Aber Gott sagt, unterdrück nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Die prophetische Rede verachtet nicht. Nur in Beziehung, lies mal das Neue Testament, nur in Beziehung mit der Gabe der Prophetie und des prophetischen Reden wird von der Unterdrückung des Heiligen Geistes gesprochen. Ich mahne das Volk Gottes immer. Viele regen sich auf über die Welt da draußen, damit habe ich gar keine Zeit und keine Lust. Die Welt geht in ihre Welt. Der Teufel hat seine Jungs und seine Mädels und was auch immer, interessiert mich gar nicht. Ich mache mir Sorgen um das Reich Gottes. Um die Gemeinde Jesu weltweit, um die Haltung derer, die kommen und das Volk Gottes verunsichern und das gesegnete Wort der Prophetie blockieren und zurückhalten. Und jetzt sind wir noch nicht fertig mit dem Bibeltext. Warum wurden sie schwanger? Das will ich dir sagen. Weil beide in einem sagten, wir leben in geordneten Verhältnissen, als Mann und Frau. Wir stellen Gott auf die Probe. Und deswegen segnete Gott. Aber nicht, weil der Prophet sprach, wurde das Kind geboren, sondern weil die beiden etwas taten. Weißt du, was eine Prophetie auch bedeutet? Es wird immer einen Eigenanteil haben, den du mit beitragen musst zur Erfüllung. Jetzt wirst du sagen, ich habe schon Mühe, die 10 Gebote immer einzuhalten. Und so manche Predigt ist auch eine Herausforderung. Jetzt soll ich auch noch eine Prophetie bearbeiten und ins Leben bringen. Da sage ich immer, der leichteste, der einfachste, der lockerste Teil einer Prophetie, das ist dein Anteil. Und der schwere, der herausfordernde, das ist Gottes Sache. So laufen die Dinge. Und jetzt könnte man sagen, wunderbar. Jetzt ist Glaube gefördert. Prophet spricht, ein gewisser Widerstand ist da, aber dann am Ende kommt Gott doch zu seinem Ziel. Jetzt könnten wir aufhören und sagen, so, jetzt reicht es. Aber jetzt beginnt die Herausforderung. Und ich weiche den Dingen, die sind nicht aus. Und ich stelle mich dem. Ganz bewusst. Jetzt gilt nämlich Folgendes. Vers 18. Als der Junge größer geworden war, besuchte eines Tages seinen Vater draußen auf dem Feld bei den Schnittern. Plötzlich schrie er auf, mein Kopf tut mir so weh. Der Vater befahl einem Knecht, trag ihn heim zu seiner Mutter. Sie hielt das Kind noch bis zum Mittag auf ihren Knien, dann starb es. Aber Prophet, du musst dir doch Verantwortlichkeit stellen und wissen, was deine Prophetien anrichten und ausrichten können. Du kannst doch nicht Hoffnung und Leben prophezeien und am Ende stehen wir vor dem Chaos. Ja, manche sehen sich nach einem prophetischen Wort. Und dann sage ich immer, bist du auf die kommenden Herausforderungen und Auseinandersetzungen vorbereitet, die nach einem prophetischen Wort kommen? Warum erscheint es manchmal nach einem prophetischen Wort viel schlimmer, als es vor einem Wort geschehen war? Das will ich dir sagen. Wenn Gott wirklich prophetisch redet, hört der Feind mit. Und seine Absicht ist es, Verheißungen und Zusagen Gottes in deinem Leben zu zerstören. Und deswegen hat es manchmal den Eindruck, nach einer Prophetie sind die Leute schlimmer und herausfordernder dran oder eine Gemeinde oder Bewegung, als sie vor der Prophetie war. Weil der Feind sagt, dort, wo Gott redet, wo er Hoffnung spricht, wo er Leben zusagt, da werde ich hineingreifen. Und jetzt kommt eine Auseinandersetzung, die sich nur wenige gewappnet gestellt haben. In dem Moment, wo die Dinge nach einer Prophetie zunächst für eine verheißene Prophetie nicht sprechen, begraben sie die Prophetie und legen sie beiseite und sagen sich, nie wieder. Nie wieder will ich mit Prophetie zu tun haben. Was sind da für Dinge? Was passiert da? Und merken gar nicht, welche geistlichen Gesetzmäßigkeiten geschehen, denen sie nachgeben. Und der Feind triumphiert. Jetzt gibt es eine Haltung, die wichtig ist, die du verstehen musst. Die Frau nimmt eine Einstellung und eine Haltung ein. Sie sagt nicht, jetzt habe ich aber genug von den Propheten. Das ist ja ein Chaos. Ich begrabe das Kind und damit ist die Sache für mich entledigt. Und nie und nimmer kommt dieser Mann in das Haus und ich werde die ganze Stadt dafür Sorge tragen, dass er die Tore der Stadt nicht mehr durchschreitet. Schlimme Propheten. Viele gehen umher, erzählen ganz schlimme Sachen. Was ist da prophezeit worden? Bla bla bla. Habe ich eine Antwort drauf. Es ist eigentlich sehr einfach. Man muss nur hineinleben in der Salbung. Man muss nur gehen in der Salbung. Ich bin kein Pastor. Ich bin kein Ältester. Ich bin kein Evangelist. Ich bin aber prophetisch unterwegs und im Heilungsdienst. Und da traue ich mir zu, Dinge anzusprechen und auszusprechen. aber ich werde mich hüten, in Dienstbereiche hineinzugehen, die nicht meine Berufung sind. Viele reden mit in Dienstbereiche und Berufungen, die nicht ihre Aufgabe ist und ihre Berufung. Und damit verursachen wir die Probleme. Wenn ich zu einem Arzt gehe, zu einem Zahnarzt und sage, ich habe Schmerzen im Rücken, dann sagt er, wissen Sie was? Ich bin Zahnarzt, dann müssen Sie zum Orthopäden. Dann wirst du sagen, du bist doch Arzt. Ja, sagt der Arzt, bin ich schon, aber ich bin Zahnarzt, nicht Orthopäde. Der Orthopäde kann Ihnen eine Antwort geben. Und so gilt das auch im Geistlichen. Zu viele sprechen mit in Dienstbereiche, die nicht ihre Berufung sind. Und dafür haben sie keine Salbung, aber sie treffen Urteile. Und deswegen haben wir das Chaos, was wir haben. Anstatt zu sagen, wie weit, ich treffe manchmal Leute. Früher war ich noch zu weich. In den ersten Jahren meines Gehens, da bin ich eingeknickt. Heute gehe ich anders. Ich sage, wie oft hast du prophezeit? Wie oft bist du in der Prophetie gegangen? Wie viel weißt du vom Wort Gottes von der Prophetie? Ich sage, siehst du, aber du hast viel Ahnung. Das funktioniert nicht. Wir müssen hinhören, denen, die wirklich gehen. Denen müssen wir zuhören und fragen, bist du wirklich in den Bereich berufen? Bist du in den Bereich bewährt? Bist du im Bereich erfahren? Hast du in diesem Bereich eigentlich schon durchlitten? Dann weiß er auch, wer von dir redet. Pass auf, dass nicht jeder zu dir redet, von dem er nicht weiß, was er eigentlich sagt. Ein großes Chaos entsteht dadurch. Und jetzt sagt die Frau nicht, nie und nimmer wieder mit einem Propheten will ich zu tun haben, sondern sie tut das entscheidende Richtige. Sie bringt das Kind zurück in die Hände Gottes. Du musst Entscheidungen treffen in deinem Leben. Vielleicht hast du ein Chaos, vielleicht hast du eine Herausforderung, vielleicht sind Dinge auf deiner Seele und du verstehst die Augenblick nicht die Situation, wie sie entstanden ist. Du kannst nicht verstehen, warum die Verheißung, die Hoffnung Gottes, die du durch das Wort, durch eine Verkündigung, durch was auch immer Gott gewirkt hat, hast du Hoffnung bekommen für deine eigene Situation. Da kann sich Dinge gut zum Besseren wenden. Und du sitzt in einem Chaos und fragst dich, sag mal, aber ich habe doch empfunden, dass Gott mir eine ganz andere Hoffnung gegeben hat. Und nun hast du eine Katastrophe. Du musst eine Entscheidung treffen. Du musst die Verheißung, Zusagen Gottes für dein Leben, wie auch immer sie aussieht und aussah, bring sie zurück in die Hände Gottes. Nur der, der Leben gesprochen hat, kann auch wieder Leben herstellen. Bring deine Situation zurück in die Hände Gottes. Und die Frau tat das einzige Richtige. Sie begrub nicht das Kind. Viele bekommen Verheißungen, Zusagen Gottes, auf welchen Wege er sie auch gewählt hat. Und sie begraben, weil es im Augenblick sie nicht verstehen, warum nach so einer Hoffnung der Zusage Gottes so ein Chaos entsteht. Und die Frau tat das einzige richtig. Denn es heißt Folgendes. Plötzlich schrie er auf, mein Kopf. Die Mutter, Vers 21, die Mutter brachte den Leichnam in das obere Zimmer, legte ihn auf das Bett des Propheten und schloss die Tür zu. Dann ging sie hinaus aufs Feld und sagte zu ihrem Mann, gib mir einen Knecht mit einer Eselin, ich will schnell zu dem Mann Gottes reiten, ich bin bald wieder zurück. Was tut sie? Sie tat das einzige Richtige, sagt, in dieser Situation kann mir nur Hilfe von Gott herkommen. Du musst mit deiner Situation, deines Seins, deiner Hoffnung, deines Glaubens, deiner Erwartung, sei es für dich selber, sei es für eine dritte Person, leg es in die Hände Gottes. Gib es ab in seine Hände und begrabe die Hoffnung nicht, die du mal hattest für dich selber, in deiner persönlichen Situation, aber auch für jemand anders. Ich sage dir, leg es in die Hände Gottes, dich persönlich, wo deine Not ist, deine Herausforderung, aber auch da, wo eine dritte Person dich betrifft, bring sie zurück in die Hände Gottes. Und sie tat das einzige Richtige. Und jetzt verstehe Folgendes. Und dann sagt sie, und sagte zu ihrem Mann, gib mir einen Knecht mit einer Eselin, ich will schnell zu dem Mann Gottes reiten, ich bin bald wieder zurück. Warum gehst du ausgerechnet heute, fragte er. Es ist doch weder Sabbat noch Neumondstag. Lass es gut sein, sagte sie. Sattelte die Esel und befahl dem Knecht, treib mir das Tier tüchtig an und höre nicht damit auf, bis ich dir sage. Folgendes, warum sagt die Frau nicht ihren Mann, was geschehen ist? Er hatte von dem alles nichts mitbekommen. Das will ich dir sagen, weil sie wusste, wenn ich meinem Mann sage, was geschehen ist, dann wird er so reden, dass mir der Rest von Glaube und Hoffnung ausgetrieben wird. Ich sag dir Folgendes, nicht mit allem, was dein Leben bewegt und was dich beschäftigt und was dein Glaube herausfordert, nicht mit allem kannst du zu jedem gehen. Nicht alle werden dich verstehen. Nicht jeder kann das nachvollziehen, warum du noch Hoffnung und Glauben hast. Du musst dich mit denen zusammentun, die sagen, ich kann im Augenblick nicht erklären im Detail, warum deine Situation so herausfordernd ist, sei es in deiner persönlichen, sei es in familiären, in beruflichen, was auch immer, in leiblichen Situation. Ich habe keine Schnellantwort, aber ich will mit dir zusammenstehen und zu deinem Glauben, dass Gott möglich und willens ist, einzugreifen. Oder du kannst dich mit Leuten an die Seite stellen, die sagen, wer immer so lange gläubig wie ich auch, dann wirst du auch ruhiger. ich habe auch schon so lange gebetet in der gleich ähnlichen, vergleichbaren Situation wie du. Und sagst du dir, oh, wenn Bruder, Schwester mit so vielen Jahren des Glaubens auch noch kein Ergebnis hat, dann soll in meinem Leben das geschehen? Und schon hast du ein Problem. Schon werden die Dinge Gottes der Verheißung nicht werden. Und deswegen sagt sie, mein Mann wird mich aufhalten. Es gibt keinen Menschen in deinem Leben geben, die dich aufgehalten haben und aufhalten werden, weil sie dich und deinen Gedanken und deinen Glauben nicht verstehen. Du musst wissen, mit wem du an dich wendest. Nicht mit jedem kannst du dich mit allen, an dir allen wenden. Und jetzt sagt die Frau, ich treffe eine Entscheidung. Und jetzt kommt, hör zu Folgendes, damit du verstehst, was los ist im Geistlichen. So kam sie zu Elisa auf, an den Berg Karmel. Der Prophet sah sie schon verweint und sagte zu Gehasi, da kommt ja die Frau aus Schumen. Wie sah er sie? Natürlich. Sah sie nicht visuell. Er sah sie nicht übernatürlich. Er sah sie auf den natürlichen Wege kommen. Und jetzt verstehe Folgendes. Als der Elisa auf dem Berg Karmel war, war er in der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes. Dichter konntest du dem Himmel nicht sein, als auf dem Berg Karmel. Da muss man noch eine Offenbarung bis ins Endlose erwarten. Wir können eine Gegenwart des Herrn sein, wo wir sagen, hier gehen wir nicht mehr raus. So ist die Herrlichkeit Gottes zu schmecken, zu erfahren und zu leben. Und Dinge Gottes geschehen. Aber es geschehen nicht alle Dinge Gottes. Wir können eine Salbung der Prophetie und der Heilung in einem Raum haben. Aber nicht alle Prophetien werden gesprochen und nicht alle Heilungen geschehen. Das ist eine Gesetzlichkeit, das ist so. Und der Prophet Elisa war in der Gegenwart Gottes. Dichter ging es nicht mehr, bei Gott zu sein. Da muss man doch meinen, dass dieser Mann weiß, was geschehen ist. Manche schauen auf Männer und Frauen Gottes und sagen, wenn der Prophet ist und prophetisch, wieso hat er das nicht gesagt? Da sage ich dir, weil Gott es nicht offenbart hat. So einfach sind die Dinge. Nur was die Salbung offenbart im Geist des Herrn, wird gesehen. Und wenn Gott Dinge nicht zeigt und nicht sagt, dann kann der Prophet nichts sagen. Deswegen erlebst du so unterschiedliche prophetische Erfahrungen und Äußerungen, wo du mir manchmal sagst, aber der Bereich, ich weiß, wovon ich rede, Menschen prophetisch gedient. Der hätte mir gewünscht, in manchen Bereichen wird nochmal eine Aussage getroffen worden, aber Gott hat es nicht gezeigt. Später habe ich erst begriffen, was los ist, warum das so ist. Ich dachte, Herr, habe ich nicht aufgepasst, ich hätte mir gewünscht, um der Person willen, ja, zu sagen, ey, pass mal auf, da lauert das und jenes. Das und das wird dir widerfahren werden und so weiter. Bis ich dachte mir, irgendwas verkapiere ich hier nicht. Lass mich mal das Wort Gottes lesen. Dann habe ich das Wort Gottes nicht gelesen. Die Propheten kamen, sprachen und die Dinge geschahen. Sondern ich habe aus der Perspektive gelesen, war das wirklich so bei den Propheten der Schrift, dass ihnen nichts verborgen blieb, dass sie alles punktuell zugesprochen haben, dass alle ihre Prophetien so in die Verheißung kamen, ohne Probleme, wie wir uns das vorstellen. Und dann habe ich das so gelesen aus der Schrift. Und dann sind mir die Dinge klarer geworden. Und jetzt sagt er nämlich Folgendes. Lauf ihr entgegen und frag sie. Geht es dir gut? Fragt der Prophet. Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Die Frau antwortete Gehasi, ja, es geht gut. Aber es ging ihr doch nicht gut. Warum sagt sie zu Gehasi, es geht mir gut? Das will ich dir sagen. Die Frau hatte mehr Blick als alle anderen. Die Frau wusste, der Gehasi steht nicht für den Glauben, den es notwendig ist zu brauchen, damit ein Wunder geschieht. Manche Leute hören dir zu, aber sie bringen nicht deine Hoffnung und deinen Glauben auf. Deswegen red nicht mit jedem über alles. Und deswegen sagt sie, ob ich ihm nur sage, wie es mir geht, da gehört nichts kommen, was mir dient. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt, auch für diesen heutigen Morgen, damit du verstehst, wenn es geht. Und ich warte jederzeit auf die prophetische Salbung. Ich warte jeden Moment auf dieses prophetische Eingehen. Das geht manchmal sehr schnell, manchmal braucht es seine Zeit. Als Catherine Kuhlmann 1975, ein Jahr vor ihrem Tode auf der Weltpfingstkonferenz, in Jerusalem sprach, und sie hatte ja einen ausgewiesenen Heilungsdienst. Da fing sie an zu, würde ich sagen, predigen, erzählen. Nach derer, die so saßen, zum Teil endlos. Und ein Teil der Honoration der Wichtigtuer, sage ich jetzt auch mal, der VIPs, die standen schon auf, ganz erzürnt und erbost, und gingen raus, weil sie sagten, wo bleibt denn ihre Heilung, wo bleibt ihr eigentlicher Dienst? Ja, ja, da geht's nämlich los, so geht es nämlich. Und dann wurde sie später gefragt, Catherine, hör doch mal zu. Du musst uns ja auf der Weltpfingstkonferenz nicht erzählen, was in der Schrift steht. Wir kennen die Bibel auch gut. Du sollst deine Gabe dienen. Und dann hat sie Folgendes gesagt. Wenn der Heilige Geist nicht beginnt, dann kann ich nicht anfangen. Du musst warten, bis Gott anfängt. Und jetzt sagt dieser Prophet Folgendes. Aber als sie auf dem Berg bei dem Mann Gottes angelangt war, fiel sie vor ihm nieder und klammerte seine Füße. Gehasi wollte sie zurückstoßen, aber Elisa sagte, merkst du, was Gehasi ist? Das Fleisch. Wenn du anfängst, in deiner eigenen Situation, für dich selbst oder für andere, in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, in sonstigen Gelegenheiten Hoffnung zu haben, dann wird das Fleisch sagen, wie lange hoffst du schon? Wie lange betest du schon? Wie lange glaubst du schon? Du siehst doch noch kein Resultat. Also gebe ich auf. Das Fleisch wird immer wieder dem Geist streiten. Und deswegen wollte er sie zurückstoßen. Und jetzt sagt der Prophet Folgendes und hörte zu. Doppelte Salbung eines Elia. Er war in der Gegenwart Gottes, wie es besser, außer im Himmel selbst zu sein, nicht sein konnte. Lass sie, sie ist ja ganz verzweifelt. Und der Herr hat mir nicht gesagt, was geschehen ist. Aber Elisa, ist da Sünde in deinem Leben? Frauengeschichten? Geldgeschichten? Hast du nicht mehr lange genug gebetet? Fehlt es an der Fastenzeit? Hat deine Heiligung nachgelassen? Aber Elisa, von dir hat man doch gesagt, wo du da sprichst, da kann man schon so ahnen, dass der sogar weiß, was im privaten Raum gesprochen wird, ohne dass er da ist. Und du sagst, der Herr hat mir verborgen. Also da kann in deiner, da ist wohl ein Knick in deiner geistlichen Situation. Da bist du wohl nicht mehr so auf der. Das ist biblisch. Elisa sagt nichts anderes. Nur wenn der Herr es mir nicht zeigt, kann ich nicht sehen. Der Herr hat mir verborgen, was geschehen ist. Aber Prophet, wo bleibt die Rechenschaftspflicht der Propheten, sagen viele. Ja, ja, solch. Dann guck mal in die Bibel. Und was sagt die Schrift hier? Das ist ein Faktum. Gott sagt nichts anderes durch sein Wort. Ich entscheide, wie ich meine Dienerinnen und Dienerinnen führe und gebrauche. Und so bekommst du sie. Nicht wie sie das wollen, nicht wie wir das möchten, sondern wie Gott es führt. So einfach sind die Dinge. Und jetzt heißt es der Reaktion der Frau. Ach Herr, mein Herr, sagte sie, habe ich dich vielleicht um einen Sohn gebeten? Habe ich nicht gesagt, du sollst mir keine falschen Hoffnungen machen? Du darfst ganz ehrlich zu deinem Gott sein. Manche sagen, wenn dir deine Seele durchhängt, dann musst du erst recht Lobpreis machen. Ich sage, sag doch Gott, dass du deine Lobpreis machen würdest, aber deine Seele hängt durch. Er weiß das sowieso. Glaub doch ja nicht, dass er vom Throne fällt. Wenn dir dann nicht zumute ist, die Hände zu heben, dann sag Gott, ich wünschte, ich könnte es, aber ich kann nicht. Herr, ich wünschte, ich könnte beten, ich könnte Bibel lesen, aber meine Seele kann nicht. Sag es ihm! Gott belohnt Ehrlichkeit! Du musst nicht Dinge tun, die dein Herz nicht können. Das wird Gott nicht segnen. Sondern sag ihm, ich bin in einer Lage meiner Seele und meines Herzens, die alles andere als Glauben hat. Dann kann er dir Glauben schenken. So sind die Dinge Gottes. Lass dich nicht unter falschen Druck bringen. Sondern lass dich von Gott dienen. Nur wir können dienen und mit ihm gehen, wenn er uns erst dient. So laufen die Dinge. Da sagte Elisa zu Gehasi, geh so schnell, du kannst nach Schumeln, bleib nicht stehen, um irgendjemand zu begrüßen. Und wenn dich jemand begrüßen will, antworte ich nicht. Ich nehme hier meinen Prophetenstab und lege ihn auf das Gesicht des Jungen. Da habe ich immer gefragt, Elisa, sag mal, was machst du denn da? Du musst auch wissen, dass das nicht funktioniert. Ich kann keine Gabe übertragen. Ich kann keine Aufgabe übertragen. Manche übertragen ihre Gemeinde an Sohn, Töchter, was weiß ich, Schwiegersohn, blablabla. Du musst wissen, ob du den Mantel des Elisa tragen sollst. Du könntest den Gürtel des Jeremia haben. Du könntest den Stab des Mose haben. Du könntest, wenn es dann doch so wäre, ausgegraben haben, den Mantel des Elisa. Aber wenn du nicht Gottes Berufung hast, ist das tot. Er hatte keinen Ruf Gottes, Gehasi. Er hatte keinen Auftrag Gottes. Deswegen kamen die Dinge nicht, wie sie kamen. Und du siehst jetzt einen Mann Gottes, der es besser wissen müsste. Und da laufen auch Dinge der Entscheidung, die Gott auch nicht gut heißt. Und jetzt geht er hin. Und die Mutter hatte mehr Glauben als alle zusammen dort, als der Prophet selber. Aber seine Mutter sagte, so gewiss der Herr lebt und du sollst selbst leben. Ich gehe nicht von hier weg. Da ging Elisa mit ihr. Gehasi war vorausgeeilt und hatte den Stock auf das Gesicht des Jungen gelegt. Aber der gab kein Lebenszeichen und rührte sich nicht. Gehasi ging zurück, Elisa entgegen und sagte zu ihm, er ist nicht aufgewacht. Und nun packen wir alle ein, ja? So lange glauben wir schon. So lange beten wir schon. So lange hoffen wir schon. Vielleicht sind Menschen in deinem Leben gewesen, die Entmutigung gesprochen haben. Ich habe eine andere Botschaft heute Morgen. Egal wie lange die Herausforderung für dich ist, in der du persönlich bist, die deinen Umfeld betrifft, wie auch immer dein Umfeld aussieht. Ich habe eine andere Botschaft. Er ist immer noch Herr der Dinge. Und er ist immer noch Herr deiner Lage. Aber du musst lernen, abzugeben. Manchmal müssen wir Dinge einfach in unserem Leben Gott nur übergeben. Einfach sagen, mach du es, Herr. Vielleicht hast du gemacht, was du machen konntest. Vielleicht hast du das getan, was andere sagten, das musst du tun. Was Gott tut, Gott nichts. Und du hast getan. Und du bist enttäuscht über dich. Weil du vielleicht nicht das aufgebracht hast an Glaube und Hingabe, was andere sagten, dass du haben musst. Und letztendlich bist du vielleicht auch noch enttäuscht und nicht mehr sicher, bin ich überhaupt noch ein Kind Gottes? Gib es in die Hände Gottes. Lerne, einfach zu sagen, Herr, nicht ich kann es bewirken, sondern du musst es machen. Löse dich. Und jetzt kommen sie in das Zimmer. Der Prophet kommt zurück. Aber Prophet, wieso bist du nicht gekommen, bevor die Frau kam? Das will ich dir sagen, weil Gott ihn nicht geschickt hat. Gott hat nicht zu ihm gesagt, geh hin, da ist ein Problem entstanden. Bring das mal wieder in Ordnung. Sondern er musste warten, bis eine Reaktion kam. Und dann kam die Reaktion Gottes. Und jetzt heißt es, als Elisa selbst in das Haus kam, ging er in sein Zimmer und fand den Jungen tot auf dem Bett liegen. Er schloss die Tür hinter sich ab und betete zum Herrn. Merkst du Folgendes? Der Prophet des Herrn, der Mann Gottes, betritt den Raum. Und nicht sofort geschieht ein Wunder. Manche glauben, einmal gebetet, einmal eine Versammlung der Heiligen, der Prophetie oder Heilung erlebt zu haben, dann muss das Wunder sofort kommen. Nein. Manchmal werden wir herausgefordert, Dinge länger dran zu bleiben, als manche vielleicht das so schnell bekommen. Und er war nicht resignativ, der Prophet. Warum? Weil er seinen Gott kannte. Er wusste, ich bleibe dran, weil Gott was tun wird. Und er kam nicht an den Selbstzweifel. Er kam nicht in eine, oh, fast bin ich keine Berufung mehr. Sondern was hier sind Dinge geschehen, die er nicht voraussah, weil Gott es ihm nicht offenbart hatte. Aber er sagte, ich werde an meinem Gott festhalten und seine Zusage. Dann legte er sich auf den Jungen, sodass sein Mund dessen Mund berührt und seine Augen und die Hände die Augen des Jungen. Nachdem er eine Zeit lang so gelegen hatte, wurde der Körper des Jungen wieder warm. Was geschieht? Langsam beginnen die Dinge Gottes zu werden, aber nicht sofort. Wir lieben das so schön. Morgens das Brot. Die Prophetie gebracht, abends fertig gemacht, ja. Aber manchmal brauchen Dinge in unserem Leben der Zusage Gottes einen Prozess, durch den wir gehen. Und dies oft herausfordernd. Für Seele, für Leib, für Geist, glaub mir das. Und jetzt ist der Mann Gottes da. Und so schnell geschah noch nichts, aber er gab nicht auf, weil er die Wegweisung seines Gottes kannte. Er kannte die Vorgehens- und Arbeitsweise seines Gottes. Und dann heißt es weiter, Elisa stand auf und ging einmal im Zimmer auf und ab, dann legte er sich wieder wie vorher auf den Körper des Jungen. Dann nieste das Kind 7-mal und schlug die Augen auf. Elisa rief Gehasi und befahl ihm Mutter zu, und als sie kam, sagte er zu ihr, hier hast du deinen Sohn. Sie trat auf Elisa zu und warf sich vor ihm nieder. Dann nahm sie ihren Sohn und verließ das Zimmer. Warum und wann geschah das Wunder? Nicht durch den Propheten, sondern als die Frau eine Entscheidung traf und sagte, trotz aller Umstände, die gegen die Verheißung Gottes sprechen, gegen meine Hoffnung sprechen, will ich meinen Blick auf ihn richten, will ich mein Anliegen vor ihnen bringen. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, mit deinem Anliegen, mit deinem Kind, was auch immer du für das Kind einsetzen kannst und willst, vor Gott zu bringen und zu sagen, Herr, da ist eine Herausforderung, die mich bedrückt, bedrängt, die mich besorgt, die mich belastet, die mich umgeworfen hat. Aber ich will eine Entscheidung treffen. Ich lege es zurück in deine Hände. Gib dein Anliegen in Gottes Hände zurück. Selbst da, die Frau tat nur eine Sache. Sie legte das Kind auf das Bett des Propheten. Und glaub mir, da war eine Herrlichkeit und Heiligkeit in diesem Raum, aber es geschah nicht so schnell ein Wunder. Vielleicht magst du hier und da mal geschaut haben, wieso andere so schnell immer erzählen können, die Wunder Gottes geschehen, bla 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 bla. Komm. Es läuft so und mal so. Ich könnte dir auch Storys erzählen. Und wenn du heute Morgen genau hingehört hast, habe ich hier nichts gebracht von meinem Dienst. Habe ich dir nichts erzählt von meinem eigenen Leben mit Gott. Manche sagen, Mama, nur warum schreibst du nicht mal ein Buch? Bei mir kannst du kein Tape kaufen. Bei mir kriegst du keine CD. Bei mir kriegst du keine Schrift. Ich kassiere niemanden ab. Sondern ich stelle Jesus in den Mittelpunkt. Ich stelle das Wort Gottes in den Mittelpunkt und nicht die eigenen Erlebnisse. Wir predigen keine Erlebnistheologie, sondern wir predigen den auferstehenden und wiederkommenden Jesus Christus. Und wir predigen das Wort Gottes und wir lesen vom Worte Gottes und gehen vom Worte Gottes. Und das Wort Gottes heute Morgen ist eine Herausforderung an dich ganz persönlich. Mit deinem Not, deiner persönlichen Anliegen, deiner persönlichen Hoffnung vor Gott stehend zu entscheiden. Nur er ist in der Lage, dir mit Leben zu erfüllen, was du hoffst. Aber Entscheidung darüber triffst du und nicht der Prophet, ist es aufgefallen. Der kam nicht vom Berg Karmel, zu mir geschwebt, denn gegangen. Ich habe hier vom Herrn gezeigt bekommen, das ist ein Problem. Und das ist die Lösung, das machen wir mal schnell. Sondern die Frau entschied sich, sagte, Gott kann nur helfen. Heute Morgen gibt es nur eine Antwort. Hinein in dein Leben. Nur Gott kann helfen. Nur Gott kann heilen. Nur Gott kann dich aufrichten. Nur Gott kann dich frei machen. Nur Gott kann dich lösen. Nur Gott kann dir die versprochene, zugesagte Hoffnung ins Leben bringen. Nur Gott kann dein Anliegen lösen. Nur Gott. Ich möchte gleich für Menschen beten. Steht dir frei, so zu reagieren, wie du reagieren möchtest. Nicht wie ein anderer reagiert, sondern wie du reagieren willst. Aufzustehen und ich werde für dich beten. Das Dinge Gottes, die dir heute Morgen nahegebracht wurden. Weil nicht, weil ich formulieren kann oder konnte oder formuliert habe, sondern weil der Heilige Geist in dir hinein gesprochen hat. Dinge deutlich gemacht hat, worauf du so reagieren darfst, wie du reagieren solltest und möchtest. Du entscheidest frei darüber. Die Schrift sagt, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. In meinen Gottesdiensten kann man kommen und gehen, wie man will. Kann reagieren, wie man will. Kann man sich verhalten, wie man will. Wer bin ich denn, dass ich das Anrecht hätte oder die Anmaßung hätte, über deine Reaktion zu urteilen? Du reagierst, wie du bist, wie dein Herz ist, wie du möchtest. Gott weiß es und Gott wird reagieren und Gott wird darauf eingehen. Aber ich möchte zur kurzen Erklärung sagen, derer, die meinen Dienst noch nicht aus der Nähe erlebt haben. Ich werde vom Geist des Herrn so geführt, wie er mich führt. Und es liegt nicht daran, ob Menschen mir besonders aufmerksam erscheinen, so in auffälliger Weise gekleidet sind oder diskret mit einem 50-Euro-Schein knistern. Nichts führt mich dazu, auf Menschen zuzugehen, um Menschen prophetisch zu dienen. Aber ich gehe so, wie mir gegeben ist. Lass mich das doch kurz sagen, auch wenn es kein Seminarcharakter hat heute noch. Manche haben Besorgnis. Sie verstehen Gott nicht. Sie reden, aber sie wissen nicht. Und sagen, es ist doch seelsorgerlich unverantwortlich, jemanden in einem öffentlichen Gottesdienst öffentlich anzusprechen, prophetisch, wo alle mithören können. Da muss man doch weise sein. Meine Antwort ist klar und eindeutig. Ich bin im 21. Jahr unterwegs im Prophetischen. Und ich weiß, wovon ich rede. Gott wird nie jemanden öffentlich, prophetisch öffentlich ansprechen. Wenn die Person nur ein Gedanke hätte, möge sich der Boden unter mir öffnen und ich verschwinden. Wie peinlich ist mir das. Gott weiß um dein Herz. Gott redet nicht öffentlich zu dir, dass alle mitzuhören, wenn du, er weiß, es ist nicht angebracht. Weil es der Person nicht dient. Und dessen, was gesagt wird, nicht dient. Deswegen redet Gott so nicht. Aber auf der anderen Seite demonstriert Gott seine Gegenwart und Herrlichkeit in klarer prophetischen Aussage. Ich bin ein Verfechter der öffentlichen Prophetien. Erstmal schützt es den, zu dem gesprochen wird, weil man nachvollziehen kann, zuhören kann, was ist da überhaupt gesagt worden. Zum anderen schützt es auch dem, der gesprochen hat, damit man nicht Dinge unterstellt, die angeblich gesagt worden sind, die aber nie so gesprochen wurden, auch nicht so gemeint sein konnten. Deswegen bin ich dafür, dass Menschen erkennen die Größe und die Herrlichkeit und die Gnade Gottes. Er ist willens, dir zu dienen. Als die blutflüssige Frau den Saum seines Kleides berührte, machte Jesus sie öffentlich. Und es heißt, und sie zitterte. Das war einmal die Kraft Gottes, die von Jesus ausging. Warum machte Jesus diese Frau öffentlich? Es war nicht ihre Absicht, öffentlich zu werden. Aber er zeigte sie öffentlich, das will ich dir sagen, um zu zeigen, hier ist Kraft von mir ausgegangen. Hier ist diese Frau, an der ein Wunder geschehen ist. Warum wurde diese Frau gesund? Und viele andere sagten, die Jünger haben dich auch berührt. Und Jesus sagt, von mir ist Kraft ausgegangen. Was war der Unterschied zwischen den, die Jesus auch berührten und keine Kraft ging aus und kein Wunder geschah? Und zwischen der Frau, die ihn berührte und ein Wunder geschah? Das will ich dir sagen. Sie glaubte ihm, bevor sie ihn berührte. Sie glaubte, wenn ich ihn berühre, werde ich gesund. Und die anderen haben gesagt, wenn ich Jesus berühre und werde gesund, dann glaube ich ihm. Sie sagt, ich glaube ihm, dass Heilung durch ihn geschehen war. Und Jesus demonstrierte öffentlich, Was ist, wenn man ihnen vertraut? Zachäus rief auf vom Baum. Das war kein Zufallstreffer nach der Devise. Ich schau mal nach oben, die gelangweilten Gesichter, die kenne ich hier alle Nase lang. Ich schau mal hoch und rufe mal Zachäus runter. Das war eine prophetische Leitung. Leitung des Heiligen Geistes. Und Zachäus wurde öffentlich gemacht. Ich bin ein Verfechter der öffentlichen Prophetien, weil sie zeigen die Herrlichkeit und die Gegenwart und Nähe Gottes. Und sie sind für alle Beteiligten immer wieder eine Herausforderung.